The Future of Power, der Geopolitik-Podcast von Agora Strategy.
Herzlich willkommen in der 12. Folge des Podcasts The Future of Power, der Geopolitik-Podcast von Agora Strategy. Mein Name ist Timo Blenk, ich bin Partner und CEO der Agora Strategy Group und heute ist unser Weihnachts- und Jahresend-Highlight bei mir zu Gast mit Dirk Hoke. Und lieber Herr Hoke, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen und diese Folge zusammen machen können. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, dass ich dabei sein kann und freue mich, dass wir diesen Dialog haben können.
Dann stelle ich Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor, wobei ich glaube, Sie sind natürlich auch hinreichend bekannt als langjähriger Unternehmenslenker, zuletzt bei Airbus Defence and Space, zuvor in zahlreichen Positionen, auch bei Siemens, sehr internationalen Positionen. Sie haben, glaube ich, die halbe Welt von Asien, Afrika und vielen anderen Ecken gesehen und damit auch sehr viel internationale Erfahrung, was für uns im Bereich Geopolitik natürlich sehr spannend ist. Sie sind von Haus aus Maschinenbauingenieur von der TU Braunschweig und seit September 2022 leiten Sie das Unternehmen Volocopter. Und das ist, glaube ich, kann man sagen, ohne Übertreibung, eines der spannendsten Unternehmen in einem absoluten Zukunftsbereich, die es momentan in Deutschland gibt. Insofern wollen wir gemeinsam auch über das Thema sprechen, Innovation und Schlüsseltechnologien, unternehmerisches Handeln in einer geopolitisch geprägten Welt. Und in diesem Jahr, glaube ich, hat man deutlich gesehen, wie schnell sich manchmal Themen und auch Dinge verändern können. Viele der Faktoren waren geopolitisch, andere, glaube ich, gehen grundsätzlich einher mit einem Umbau der Industrielandschaft in Deutschland, in Europa. Und das ist auch das erste Thema, was ich gerne mit Ihnen diskutieren würde, und zwar Ihr Blick auf die größten Herausforderungen für Unternehmen in diesem Jahr, in 2023. Und damit einhergehend die Frage an Sie, auch aus Ihrer Erfahrung aus all diesen Unternehmen heraus, wo sehen Sie gerade wirklich die einschneidenden Veränderungen in der Industrielandschaft, insbesondere natürlich in Deutschland, aber auch mit dem Blick auf Europa darüber hinaus?
Ja, wir sehen natürlich zahlreiche Veränderungen. Wir sehen natürlich auch gerade, dass 2023 eher durch negative Reaktionen auch gerade in Deutschland geprägt war. Wir sehen, dass da ein gewisser Pessimismus entstanden ist. Ich denke mal, da ist umso wichtiger, dass wir positive Signale setzen. Ich glaube, dass wir weiterhin alle Grundvoraussetzungen haben, um international erfolgreich zu sein, aber dass wir hier deutlich stärkere Signale setzen müssen. Ich denke mal, wir haben gesehen, dass wir durch den IRA in den USA zum Beispiel eine sehr starke Industriemobilität Richtung USA gesehen haben. Wir sehen, dass viele wichtige Entscheidungen für neue Fabriken zum Thema Batterien und andere Technologien Richtung Nordamerika gefallen sind, auch von deutschen oder in Deutschland ansässigen Unternehmen. Und das hat natürlich schon dazu geführt, dass wir sehen werden in den nächsten Jahren, dass gewisse Standortnachteile daraus entstehen. Also Nummer eins als Beispiel, wir kaufen heute unsere Batteriezellen in Asien ein. Wir sehen aber, dass gerade sehr, sehr viel Geld in Nordamerika über den IRA investiert wird. Und wir können davon ausgehen, dass in 5 bis 10 Jahren dort sehr, sehr wettbewerbsfähige Batteriewerke entstanden sind, mit sehr vielen Forschungsgeldern ausgestattet, die mit Sicherheit im Bereich der Pouchzellen, der Solid-State-Zellen, aber auch der herkömmlichen zylindrischen Zellen sehr, sehr wettbewerbsfähig sein werden. Die Frage ist, was haben wir im gleichen Zeitraum in Europa getan? Natürlich haben wir sehr, sehr innovative Firmen in dem Bereich der Zellforschung, aber wir sehen, dass natürlich verhältnismäßig wenige Gigawatt-Factories in Deutschland entstehen, um da mithalten zu können. Das ist nur ein Beispiel, wo wir sehen, dass solche Instrumente dazu führen, dass unternehmerische Entscheidungen auch gegen den Standort Deutschland oder den Standort Europa getroffen werden. Und das ist natürlich beunruhigend. Vor allen Dingen, weil wir relativ wenig Reaktionen in Deutschland und Europa gegen dieses Instrument gesehen haben. Also das sind Themen, die uns beschäftigen als kleines Unternehmen. Und ich möchte davon ausgehen, dass größere Unternehmen hier noch viel stärker in diesen Diskussionen sind. Das sind Themen, die auch das Gleichgewicht natürlich etwas verändern und auch die transatlantische Beziehung aus unserer Sicht unnötig belasten, weil wir in der heutigen Zeit, in der Zeitenwende, wie Olaf Scholz sie auch benannt hat, umso mehr darauf angewiesen sind, starke Bündnisse zu schaffen. Und ich denke, insbesondere in Europa ist das die deutsch-französische Koalition, um ein starkes Europa zu schaffen. Und natürlich auch die transatlantische Kooperation, um geopolitisch hier eine ausreichende Stabilität gewährleisten zu können.
Jetzt haben Sie schon viele spannende Aspekte angesprochen, bei denen ich wirklich im Einzelnen auch mit Ihnen noch darauf zu sprechen kommen wollte, sowohl die Zeitenwende als auch die deutsch-französische Kooperation. Bevor wir dazu vielleicht später kommen und kurz beim Beispiel Batterietechnik bleiben, insbesondere auch bei der Abhängigkeit von Rohstoffen. Deutschland ist natürlich sehr davon abhängig, sich mit Rohstoffen zu versorgen. Die kommen häufig, wenn es Lithium ist, aus Südamerika, aus der Pazifikregion. Natürlich bei kernkritischen Rohstoffen, Kobalt, Germanium, Gallium, andere, Graphit in großem Maße aus China. Wenn Sie jetzt den Blick auf die Industrielandschaft werfen, auch aus der Erfahrung mit Ihrem Unternehmen heraus, wie stark ist Rohstoffbeschaffung wirklich ein Thema? Wird dort diversifiziert? Wird mit großer Sorge auf China geschaut? Läuft das alles? Oder ist da schon teilweise ein Fragezeichen dran? Sind wir in der Lage, uns eigentlich auch auf die nächsten, nicht nur 2 bis 5 Jahre, sondern langfristig mit den entscheidenden Materialien zu versorgen, die wir brauchen?
Ja, die Diskussion hat ja nicht erst jetzt begonnen, sondern die Diskussion gerade zu den seltenen Erden und anderen wichtigen Rohstoffen gibt es seit Jahren. Das haben wir uns in unterschiedlichen Unternehmen natürlich auch schon lange vor Covid und auch den daraus folgenden Lieferkettenproblemen angeschaut. Wir schauen drauf, wir nehmen es zur Kenntnis, aber wir haben letztendlich in den letzten 10 Jahren relativ wenig Fortschritte gemacht in der stärkeren Unabhängigkeit von diesen wenigen Ländern, die diese Rohstoffe bereitstellen. Ich denke, das ist auch nicht einfach, es ist nicht banal, aber wir haben aus meiner Sicht bis heute noch keine verlässliche Lösung gefunden, wie wir diese Rohstoffe sicher beziehen können. Und heute müssen wir ganz klar sagen, gerade Richtung Batterietechnologien sind wir natürlich insbesondere sehr auf China angewiesen. Ist das kurzfristig änderbar? Aus meiner Sicht nicht. Natürlich läuft die Forschung mit Hochdruck, auch Batterien mit anderen Rohstoffen zu entwickeln. Aber wir sehen auch, dass die Batterietechnologie in den letzten 15 Jahren nicht ansatzweise so schnell Fortschritte gemacht hat, wie wir gehofft haben, wenn wir mal 10 Jahre zurückblicken. Viele haben auch gehofft, dass wir so eine Art Moore's Law generieren würden, wo wir alle 2 Jahre Halbpreis, doppelte Leistung generieren würden. Und Fakt ist, dass wir heute immer noch viele, viele Jahre brauchen zwischen einem ersten guten Prototyp und einer Batterie, die in einem Serienzustand aus einer Gigafabrik läuft. Insofern müssen wir davon ausgehen, dass sich das nicht kurzfristig ändert und wir hier noch über lange Jahre eine sehr starke Abhängigkeit haben werden, aus meiner Sicht.
Jetzt hatten Sie vorher schon einmal das Stichwort Partnerschaften genannt. Wenn ich aus der internationalen Politik oder geopolitisch auf die Welt schaue, sehen wir wirklich sehr stark, wie sich einzelne traditionelle Blöcke in Anführungsstrichen aufweichen, verändern. Die Welt dreht sich auch nicht mehr um Europa. Ich glaube, das ist deutlich geworden bei vielen Abstimmungen in der UN, auch bei anderen Entwicklungen. Gleichzeitig nimmt die Zahl an Konflikten weltweit zu. Auch empirisch gesehen über die letzten 10 Jahre hat sich die Zahl der Konflikte fast verdoppelt. Die Dauer wird länger. Das heißt, es wird unruhiger international. Ich muss als Land, als Unternehmen mich anders aufstellen. Sehen Sie auch daraus die Chance für neue Partnerschaften? Gibt es Länder, auf die Sie auch besonders schauen würden, wo Sie sagen, okay, da können Chancen sein? Kann Japan beispielsweise vielleicht interessant sein oder andere Länder auch in Südostasien? Vielleicht auch sozusagen so die Rising Stars in Südamerika, Brasilien, je nachdem. Oder wenn Sie die Karte aufmachen, wo würden Sie hingehen?
Alle Länder, die Sie aufgezählt haben, halte ich für potenziell sehr gute Partner. Ich glaube trotzdem, dass wir eher zum Ursprung zurückgehen müssen und vorrangig vor bilateralen, nationalen starken Verbindungen ein starkes Europa schaffen müssen. Und hier komme ich wieder zurück zu dem Punkt, wo ich der festen Überzeugung bin, dass das nur möglich ist mit einer sehr engen, sehr vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich. Ich glaube einfach, dass die zwei stärksten Wirtschaften in Europa hier eine Schlüsselrolle spielen, um die Stimme Europas stärker zu einigen und damit dann auch mehr Gewicht in internationale Verhandlungen zu bringen. Wir sind weder als Deutschland oder Frankreich alleine wichtig genug, um in den großen geopolitischen Diskussionen eine Rolle zu spielen. Als Europa mit einem Binnenmarkt von 500 Millionen Menschen ist das eine ganz andere Hausnummer und würde auch ganz andere Diskussionen ermöglichen. Und ich denke, heute nimmt man uns in Europa ja als 27 einzelne Staaten sehr fragmentiert, mit unterschiedlichen Meinungen, mit einem hochkomplexen administrativen Apparat wahr, der aber letztendlich bei den großen geopolitischen Fragen keine Rolle spielt. Und ich denke mal, das sollte eine der Hauptaufgaben sein, diese Position zu ändern und damit auch auf der internationalen Bühne eine andere Rolle wahrnehmen zu können.
Lassen Sie uns gerne kurz bei diesem Thema Deutschland-Frankreich bleiben, weil ich glaube, es ist ein sehr entscheidendes. Sie haben als CEO von Airbus Defence and Space auch maßgeblich das FCAS-Projekt mit begleitet, aus der Taufe gehoben, kann man sagen, das Future Combat Air System, sozusagen eine deutsch-französische Rüstungskooperation im Bereich der Luftverteidigung, der Satellitentechnik, sehr umfassend. Gleichzeitig hakt es immer wieder in der deutsch-französischen Zusammenarbeit, nicht nur politisch, sondern auch gerade bei Industrieprojekten. Das hat sicherlich viele Gründe. Ich glaube, der Nutzen ist eindeutig. Wenn Sie aber jetzt zurückblicken auf die Zeit, auch speziell FCAS als Beispiel nehmen, wo sehen Sie die Kernherausforderungen, auf die es immer wieder zurückkommt? Was könnte man noch wirklich besser machen, wenn man sagt, der Wille ist da, wir brauchen Europa, vielleicht kommt Trump in den USA zurück, also brauchen wir noch mal mehr die Franzosen? Und was sind wirklich so Ihre Learnings daraus?
Also die Learnings für mich waren, es ist trotz aller Schwierigkeiten und Unterschiedlichkeiten immer möglich, diese Kooperation zu festigen und voranzubringen. Und das haben wir mit FCAS ja bewiesen, wo jeder uns gesagt hat, das ist unmöglich. Als ich damals begonnen habe, die internationale Kooperation zwischen Airbus und Dassault voranzubringen, als die letztendlich, sag ich mal, die Basis war, um ein Projekt wie FCAS aus der Taufe zu heben, hat jeder gesagt, das ist unmöglich. Jeder hat gesagt, diese Kooperation wird nicht unterstützt werden. Und wir haben sehr, sehr viel Zeit hineinstecken müssen, um diese ersten Hürden zu übernehmen. Es ist möglich. Es ist vor allem wichtig, Menschen zu haben, die beide Mentalitäten gut verstehen, weil wir, obwohl wir so nah zusammenleben, sehr, sehr unterschiedlich in der Denkweise sind, auch in der strategischen Ausrichtung, insbesondere was das Thema Sicherheitspolitik angeht. Das ist mir in den letzten Jahren immer wieder bewusst geworden, wenn wir die Top 10 Prioritäten der Sicherheitspolitik Frankreichs und Deutschland hinschreiben würden, würden wir nur 2, 3 Punkte in die Top 10 haben, die überlappen, und wir würden definitiv in der Sequenz eine komplett unterschiedliche Ausrichtung und Positionierung haben. Und das ist etwas, was man akzeptieren muss, dass wir unterschiedliche Meinungen sind, aber dass man auch über Kommunikation und enge Zusammenarbeit adressieren kann und lösen kann. Man kann Sicherheitsgesichtspunkte eines Nachbarlandes nicht einfach wegwischen, sondern muss sie akzeptieren, dass da unterschiedliche Denkweisen und Sichtweisen entstehen und auch bestehen. Und das ist lösbar, wenn man dann gemeinsam auf einen gemeinsamen Nenner hinarbeitet und von dem basierend dann sich weiterentwickelt. Dann sind natürlich noch viele Nasenfaktoren, Einzelpersönlichkeiten, Egoismen, die damit eine Rolle spielen, die man nur durch viel enge Zusammenarbeit, Kooperation und Vertrauensbildung letztendlich ausräumen kann. Aber wir haben ja an FCAS gezeigt, dass das möglich ist. Und trotz aller Schwierigkeiten ist, glaube ich, allen bewusst, dass es keine Alternative in Europa dazu gibt. Wenn man mit begrenzten Mitteln ein Verteidigungssystem in Europa aufbauen will, was endlich eine Defragmentierung der heutigen Systeme bedeutet, wo man sehr, sehr viel Geld darauf verschwendet, zu zahlreiche Systeme mitzuführen, die nicht kompatibel sind, wo Entwicklungsgelder auch an vielen Stellen mehrfach ausgegeben werden, statt diese Anstrengungen zu bündeln, dann kommen wir in Europa einfach nicht weiter. Und ich denke mal, FCAS ist ein Riesenprojekt mit Zielsetzung, erst in 2040 richtig in Serie zu gehen. Aber es vereint alle kritischen Aspekte, die für die verteidigungspolitischen Aspekte Europas wichtig sind. Insbesondere, wenn man über einzelne Aspekte wie ein Kampfflugzeug hinausdenkt. Hier geht es nicht um einzelne Komponenten, sondern hier geht es um ein System of Systems, also ein System der Systeme, wo man insbesondere auch die dahinterliegende Datentechnik optimiert und für Regierungszwecke und strukturkritische Industrien generieren kann, die dann entsprechend europäisch aufgebaut wird und insbesondere auch natürlich dafür genutzt werden kann, um Lücken, die wir in vielen Bereichen wie Hyperscaling, Storage, Edge Computing, AI haben. Diese Themen können insbesondere auch über die Gelder, die in FCAS hineinfließen, um diese Punkte für ein System of Systems zu generieren, können einige dieser Punkte durchaus geschlossen werden. Insbesondere, wenn man dann seinen Verpflichtungen nachkommt und Versprechen, die gegeben wurden, auf die 2% des Bruttosozialproduktes den Verteidigungshaushalt anzuheben. Da müssen wir einfach auch dazu stehen, dass wir in Deutschland bereits in 2004 dieses Commitment gegeben haben und 2014 nochmal ohne Druck unterstrichen haben und seitdem immer wieder aufgewichen und verschoben haben. Aber ich denke mal, gerade als stärkste Wirtschaftsmacht in Europa ist hier insbesondere wichtig, dieses Zeichen zu setzen und auf diese 2% zu kommen. Es ist heute natürlich auch viel leichter durch die vielen Konflikte, die Sie ja schon angesprochen haben, ist heute die Akzeptanz in der Bevölkerung ganz andere als vor 5 oder 10 Jahren. Insofern ist das heute auch darstellbar. Und wir wissen, dass wir ja auch in der Geschichte Deutschlands auch ganz andere Prozentzahlen für die Verteidigung ausgegeben haben. Und in der aktuellen geopolitischen Situation ist die 2%-Grenze eine wichtige Voraussetzung, um Vertrauen der Partner zu generieren und auch eine Basis zu schaffen, mit der diese wichtigen Entwicklungsvorhaben vorangetrieben werden können und damit natürlich auch einfach eine Position für uns zu schaffen, wo wir ernst genommen werden, auch dass wir in der Lage sind, uns in kritischen Situationen zu verteidigen.
Wir sehen, dass viele Länder auch weltweit sehr stark in Weltraumtechnik investieren, in Satellitensysteme. Und die Informationshoheit im All ist wahrscheinlich auch in einer kriegerischen Auseinandersetzung eine der ganz entscheidenden, sonst bin ich sozusagen blind und taub. Auch hier kann sicherlich FCAS was dazu beitragen. Darüber hinaus sehen Sie speziell auch diesen Bereich Weltall, Deutschland, Frankreich kombiniert. Ich glaube, die Franzosen sind noch mal deutlich weiter, als einen der entscheidenden. Und wie schätzen Sie auch ein, wo stehen wir gerade im internationalen Vergleich, in Europa, aber auch in Deutschland?
Ich glaube, dass der Weltraum in allen Aspekten eine wichtige Rolle spielen wird. Er tut es ja bereits. Aber die Rolle wird in den nächsten Jahren nochmal exponentiell ansteigen. Einmal natürlich für das Thema Verteidigung, aber auch für das Thema Telekommunikation, Erdbeobachtung, selbst für das Thema Klimaforschung. Alles, was wir letztendlich über den Klimawandel wissen, wissen wir hauptsächlich auch mit Daten aus dem Weltraum. Mhm. Also insofern spielen hier Satelliten und neue Technologien, die für den Weltraum entwickelt werden, eine große Rolle. Wo stehen wir dort? Wir kennen alle die Diskussion zu Ariane 6 und natürlich auch zu vielen neuen Themen, die gestartet werden, um Mikrolauncher auch in Europa voranzubringen. Ich halte es für extrem wichtig, dass wir uns in Europa immer eine autarke Lösung vorbereiten, die uns in die Lage versetzt, Satelliten unabhängig von anderen Nationen in das Weltraum zu befördern, weil die Zukunft einfach zu wichtig ist, dass wir uns dort abhängig machen können. Das ist teuer, das ist nicht einfach und da gehört sicherlich vieles reformiert, aber wir brauchen definitiv diese Autarkie, um sag ich mal, auf der Weltbühne eine Rolle zu spielen. Die Themen Kommunikation ist aus meiner Sicht ein Thema, das weitläufig unterschätzt wird. Wir sehen heute, dass wir in vielen Bereichen der Telekommunikation extrem abhängig sind. Da schauen wir natürlich immer sehr schnell Richtung China, aber das gilt auch durchaus für USA. Wenn wir sehen, wo die Knotenpunkte der Telekommunikation heute weltweit liegen, wem die Glasfaserkabel gehören, wem die Datencenter gehören, wo die Daten letztendlich konsolidiert werden, verteilt werden, dann sind wir heute schon in einer extremen Abhängigkeit. Und mein Appell an der Stelle ist schon auch damals in meiner Funktion als CEO von Airbus Defence and Space, dort Themen in Europa voranzubringen, eine eigene europäische Satellitenkonstellation für die Telekommunikation zu generieren. Diese Projekte sind ja auch in der Diskussion und Umsetzung. Das ist für unsere Zukunft und auch die wirtschaftliche Unabhängigkeit in der Zukunft extrem wichtig.
Dazu kann man vielleicht auch noch erwähnen, dass kritische Infrastruktur über das Weltall deutlich geschützter ist als die Tiefseekabel beispielsweise zwischen Europa und den USA. Also ein super spannender Aspekt. Wenn ich noch einmal zur französischen Politik zurückspringe und manchmal klingt auch im Gespräch mit französischen Politikerinnen und Politikern so zwischen den Zeilen an, dass sich Frankreich bisweilen als Partner zweiter Klasse von Deutschland fühlt, auch sobald Biden in den USA an die Macht kam und Trump ersetzt wurde, Deutschland sehr stark wieder auf die USA geschaut hat, in der Trump-Zeit davor sehr stark wieder auf Frankreich und Frankreich gerne immer, und das ist nachvollziehbar, sicherlich sagen will, okay, wir sind der Hauptpartner und zusammen kann man schauen, wie wir uns über den Atlantik orientieren. Geht Ihnen das auch so, wenn Sie in Frankreich unterwegs sind in der Politik? Sehen Sie das oder ist das dann doch mehr zweckgetrieben und Frankreich hat ähnliche verschiedene Bündnisstrukturen? Oder mit Blick auf die USA, ist das schon auch aus Ihrer Sicht zutreffend?
Also meine persönliche Beobachtung ist, dass Frankreich sehr, sehr hohen Fokus auf die Kooperation mit Deutschland setzt, diese Kooperation auch deutlich weiter ausbauen möchte. Und wir unterschätzen manchmal die Sensibilität, wie genau man dorthin hört auf Botschaften, die wir aus Deutschland aussenden. Ich glaube, da ist in anderen Ländern die Sensibilität für bestimmte Formulierungen und was wir sagen, wie wir es sagen und wann wir es sagen, deutlich höher, als wir es vielleicht in Deutschland gewohnt sind. Und ich glaube, diese Sensibilität, die müssen wir uns stärker vor Augen führen und auch ernst nehmen, weil wir, glaube ich, viele, viele Themen und Frustrationen auf beiden Seiten vermeiden können, wenn wir dort einfach uns in die Schuhe der anderen Seite versetzen und versuchen, die Botschaften auf der anderen Seite zu lesen und wie sie gelesen werden. Mhm. Und das war auch Teil, wirklich, glaube ich, der größte Anteil, den wir als Airbus beim FCAS-Projekt geleistet haben, dass wir an vielen Stellen durch diese Situation, dass wir vier Heimatländer haben und tagtäglich diesen Konflikt, in Anführungsstrichen, positiven Konflikt haben, Themen lösen zu müssen mit unterschiedlichen Ideen, Ansätzen, Historien, Erfahrungen, waren wir natürlich sehr sensibilisiert in der Firma, mit diesen Themen umzugehen. Und ich glaube, dass wir an vielen Stellen auch helfen konnten, dort gewisse Brücken zu bauen, um die Kommunikation dort zu erleichtern. Und ich denke, das ist nach wie vor der Fall. Wir sehen, dass die Bereitschaft zur Kooperation auf beiden Seiten, denke ich, sehr, sehr hoch ist. Aber wir sehen auch oft, dass schnell Frustration auf beiden Seiten entsteht, weil bestimmte Sachen gesagt werden und auf der anderen Seite anders interpretiert werden, als sie eigentlich gemeint waren. Und da müssen wir, glaube ich, eine hohe Sensibilität haben, um beide Seiten zu verstehen, wie werden Botschaften gelesen, wie sensibel ist man für die genaue Wortwahl. Und was bedeutet das dann für die darauffolgende Zusammenarbeit, auch auf den verschiedenen Arbeitsebenen? Weil dahinter ist ja eine Riesenmaschinerie, die die Sachen interpretiert und dann auf Arbeitsebene versucht, in die entsprechenden Agreements umzusetzen und Themen voranzutreiben. Und das ist hochkomplex. Und ich denke mal, wir müssen akzeptieren, dass wir deutlich unterschiedlich in Frankreich und Deutschland mit den Themen umgehen, sie unterschiedlich priorisieren und dass wir sie unterschiedlich kommunizieren. Und diese Sensibilität, die ist extrem wichtig, um Themen voranzutreiben.
Super spannend. Und wenn es zwischen Deutschland und Frankreich schon bisweilen doch zu solchen Missverständnissen kommt, dann ist es, glaube ich, global gesehen mit anderen Nationen, die ganz andere kulturelle Hintergründe haben, nochmal deutlich schwieriger. Jetzt haben wir 2024 die Olympischen Spiele in Paris, ein Meilenstein-Event. Und es wird auch das Event sein, wo Volocopter fliegen wird für sozusagen Gäste und Zuschauerinnen und Zuschauer in Paris. Ich glaube, zum einen ist es sicherlich ein super spannender Erfolg für Ihre Firma, dass Sie da hingekommen sind, da stehen. Gleichzeitig können viele andere Firmen, glaube ich, sich dort einiges abschauen. Und es zeigt auch, dass vielleicht Industriepolitik in Frankreich manchmal schneller und pragmatischer ist. Da würde mich einfach sehr stark Ihr Blick auf die Themen interessieren. Wo, glauben Sie, kann man sich wirklich was abschauen von Volocopter und auf der Ebene darüber. Warum ist es zuerst in Frankreich möglich, so einen Meilenstein zu gehen und noch nicht vielleicht beim der Europameisterschaft in Deutschland?
Also das ist ein hochkomplexes Thema. Ich denke mal, hier muss man natürlich auch insbesondere den Verdienst dem Präsident Macron zuschreiben, weil er bereits sehr, sehr früh vor vielen Jahren sich Gedanken gemacht, wie kann man Frankreich in 2024 als Innovationsland präsentieren, welche Themen sind zu der Zeit wichtig. Und er hat bereits vor vielen Jahren das Thema Urban Air Mobility als eins der Schlüsselthemen ausgeflaggt und auch viele Firmen gefragt, ob sie zu dem Zeitpunkt in der Lage sind, eine erste Demonstration oder noch besser einen kommerziellen Betrieb durchzuführen. Und nach haben wir ja gesehen, und da spielt die Batterietechnologie eine wichtige Rolle, gesehen, dass die meisten Firmen immer weiter nach rechts verschoben haben, führt das den Termin für die Zertifizierung und den Termin für die erste Betriebsaufnahme. Hier sind wir durch verschiedene glückliche Umstände in der Lage, nächstes Jahr die Zertifizierung zu erreichen und auch dann in Betrieb zu gehen. Einmal, weil wir einen Zweisitzer gewählt haben, der einfach leichter ist. Also unser Maximum Takeoff Weight sind gerade mal 1000 Kilo, inklusive Passagieren, Pilot, Batterien und Gepäck. Und damit sind wir natürlich in der Lage, auch mit den heutigen Batterien bereits diese Art von Betrieb durchzuführen. Und das ist ein wichtiger Bestandteil, warum wir bereits nächstes Jahr fliegen. Das ist insbesondere auch wichtig, wenn man die Diskussion in Paris verfolgt. Es ist ja auch ein Land, das sehr, sehr stark auch einzelne Meinungen artikuliert. Und das haben wir in den letzten Wochen ja auch gesehen, als Teil der Anhörung zu dem Vertiport in der Nähe von dem Bahnhof Austerlitz. Das wird natürlich dann auch sehr stark politisch genutzt, um Meinung zu platzieren. Trotzdem haben wir jetzt gesehen, dass am Ende des Tages das Resultat positiv war und damit auch, sage ich mal, die generelle positive Grundstimmung besteht, diese Themen weiterzuführen. Auch wenn dieser eine Vertiport nur einer von fünf ist und die anderen vier gar nicht diskutiert wurden. Also insofern, ich sage, für uns als Firma war es wichtig, in einer Stadt wie Paris, die für diese Art Technologie eigentlich nicht sehr offen ist. Es gibt eine sehr große No-Fly-Zone in Paris. Zu zeigen, dass es Paris möglich ist, ist für uns natürlich auch der Ritterschlag, um zu sagen, wenn wir in Paris fliegen können, können wir überall auf der Welt fliegen. Wir sind seit Jahren in Abstimmung, um Flugrouten zu diskutieren, Sicherheitskonzepte zu entwickeln, in Kontakt mit der Polizei, mit der Feuerwehr, mit den einzelnen Arrondissements und deren Bürgermeistern, mit den nationalen Behörden, um dieses vorzubereiten. Und wir haben durchaus noch ein paar Hürden zu meistern, bis wir dann das finale Go geben können. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig zu sehen, dass dort eine generelle Bereitschaft ist, Innovation voranzutreiben und diese Themen auch entsprechend zu finanzieren. Das ist letztendlich die Grundvoraussetzung, weil wir als Startup natürlich hier auch auf Unterstützung angewiesen sind. Wir sind aber, hier muss ich sagen, auch in guten Diskussionen mit der deutschen Regierung. Und wir haben insbesondere sehr starke Unterstützung von dem Verkehrsminister Dr. Wissing, der aus meiner Sicht ein großer Fan dieser Technologien ist und hier wirklich versucht, sehr stark zu unterstützen. Und wir sind natürlich auch in der Diskussion, was bedeutet das für Deutschland und welche Anwendungsgebiete können wir auch in sage ich mal, der nicht allzu weiten Ferne in Deutschland realisieren? Was können wir dort darstellen? Was ist sinnvoll? Was sind erfolgreiche Business-Konzepte? Und wie können wir insbesondere auch die Akzeptanz der Bevölkerung für diese neue Art der Mobilität gewinnen? Ich denke mal, es ist wichtig zu verstehen, und das glauben einige Menschen noch nicht, dass diese Technologie in den 30er Jahren überall auf der Welt sein wird. Und die Frage, die wir uns heute stellen müssen, will Deutschland, will Europa dabei eine Rolle spielen oder wollen wir sehen, wie es wieder andere Firmen gibt, die diesen Markt letztendlich aufteilen? Ähnlich wie es damals zuerst nur ein Boeing gab und zum Glück in Europa die mutige Entscheidung getroffen wurde, ein Airbus zu gründen, Müssen wir uns die Frage stellen, wir sind heute führend, wir sind in der Zertifizierung vor allen anderen Firmen auf dieser Welt und da gibt es hunderte von Firmen, die an dieser Technologie oder dieser Art der Mobilität forschen. Wollen wir diesen Vorsprung nutzen, um ein europäisches Ökosystem aufzubauen, auch Lücken zu schließen und damit, wenn die Skalierung beginnt und die wird in einigen Jahren langsam beginnen, dann in der richtigen Position zu sein, um auf dem Weltmarkt eine Rolle zu spielen? Und das ist die kritische Frage, die wir heute auch allen Beteiligten in der Regierung und auch Investoren stellen, weil es natürlich einfach wäre zu sagen, okay, wir verlagern Themen ins Ausland, wo wir mehr Zugang zu Kapital haben, risikofreudigeres Kapital und auch an einzelnen Stellen mehr Unterstützung. Aber das wäre die einfache Lösung. Ich glaube sehr stark, dass wir eben genau hier in Deutschland zeigen müssen, dass wir das hier in Europa machen können, dass wir insbesondere auch die Kooperation Deutschland-Frankreich als eine der Stützen für so ein Ökosystem nutzen müssen und dass wir dann in den nächsten Jahrzehnten, wo das Thema skalieren wird, dann aus Europa heraus eine wichtige Rolle in der Zulieferindustrie und auch als OEM spielen können.
Was super spannend ist und auch uns zurückführt zur Eingangsfrage, die wir hatten über die Zukunftslandschaft der Industrie. Und man sieht, dass hier vielleicht ein wirklich sehr spannender, neuer und großer, maßgeblicher Industriezweig entsteht, während andere sehr traditionelle, wie die Automobilindustrie, die international auch durch China natürlich sehr unter Druck sind, unter starkem Wettbewerbsdruck, vielleicht Schritt für Schritt abgelöst werden können. Und ich glaube, man sieht auch beispielsweise am Bereich der Halbleiterindustrie, wie schwer es ist, Zukunftstechnologie zurückzuholen oder Schlüsseltechnologie zurückzuholen, wenn sie einmal abgewandert ist in andere Bereiche. Mein persönliches Takeaway ist jetzt, dass ich für die 30er Jahre hoffe, als Münchner den Stau über den Mittleren Ring überspringen zu können, im wahrsten Sinne des Wortes. Und freue mich, wenn das dann auch rüberschwappt. Aber umso wichtiger und beeindruckender ist, wenn es dann gelingt, auch diesen Meilenstein in Paris, glaube ich, zu setzen. Und bis dahin drück mal alle Daumen, dass das super gut klappt. Machen wir von Frankreich noch einmal den Sprung auf die europäische Ebene. Wir haben im nächsten Jahr ein Jahr weltweit, wo mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung wählen wird. Es fängt an in Taiwan, schon Anfang Januar. Auch in den USA wird natürlich gewählt, schauen viele draus. In Russland finden Wahlen statt. Also in vielen Bereichen der Welt, eben auch in der Europäischen Union. In den einzelnen Nationalstaaten wie den Niederlanden, auch Italien, glücklicherweise nicht in Polen. Aber in vielen Ländern gibt es einen Rechtsruck. Das hat viele Gründe, auch teilweise sicherlich große Zukunftsangst oder Verunsicherung der Bevölkerung. Nichtsdestotrotz sind die Auswirkungen auf den Standort Europa sicherlich maßgeblich und auch ein starkes Zeichen in die Welt. Auch nicht nur für Europa, sondern vielleicht kann man sagen, auch für Demokratie als System insgesamt. Das heißt, wenn Sie auch wirklich aus Ihrer unternehmerischen Erfahrung und sehr viel deutsch-französischer Erfahrung darauf schauen, besorgt Sie das? Und wie sehen Sie auch die Entwicklung beispielsweise des gesamten Standortes, wenn diese Wahlen wirklich zu einem deutlichen Rechtsruck führen sollten?
Ja, ich denke mal, genau wie Sie gesagt haben, es ist eine Unsicherheitsbekundung der Bevölkerung, die zutiefst durch die vielen Änderungen in der Welt verunsichert sind und die sich eine Stabilität wünschen. Die wünschen, dass dort starke Führungspersönlichkeiten diese Probleme lösen, sei es wirtschaftlich, sei es in der Migrationspolitik. Und hier natürlich erwarten, dass die wichtigen Politiker Zeichen setzen, dass sie ihre Ängste ernst nehmen und dann auch Konzepte vorlegen, wie das in den nächsten Jahren verbessert werden soll. Und das ist natürlich für uns alle wichtig, dass diese Zeichen gesetzt werden, dass wir starke Regierungen haben, die diese Fragen auch ernst nehmen und diese Verunsicherung auch ernst nehmen. Das ist leider natürlich nicht so einfach in der Umsetzung. Wir sehen das ja, dass diese Diskussionen tagtäglich da sind, aber wir an vielen Stellen einfach nicht schnell genug sind, dieses Vertrauen der Bevölkerung zu schaffen, dass die Politik in der Lage ist, und da würde ich jetzt nicht sagen, nur die Politik, auch da gehört auch die Industrie als unterstützend dazu gerechnet, in der Lage ist, diese Probleme anzupacken und zu lösen. Ich denke, das wird in 2024 sehr wichtig sein, hier noch stärker aus der Politik heraus, aus der Industrie heraus Zeichen zu setzen, die wieder ein positives Grundempfinden zulassen. Wir lösen ja trotzdem auch viele Themen. Wir sehen, dass wir trotzdem immer wieder auch in Deutschland in der Lage sind, diese Themen zu meistern. Und je härter sie kommen, umso besser meistern wir sie eigentlich. Ich glaube, wir sind immer noch an vielen Stellen zu sehr in der Komfortzone, sodass wir da noch nicht an dem Punkt sind, wo wir wirklich die Hemdsärmel hochkrempeln. Aber ich glaube, es ist wichtig, jetzt auch in der Politik, sowohl in Deutschland als auch europaweit, mehr einen Schulterschluss zu zeigen, dass man diese Themen gemeinsam erkennt und auch gemeinsam lösen will. Und dann auch Konzepte vorlegt, die insbesondere sich mit den europäischen Außengrenzen beschäftigen, mit der Frage, wie wir mit Sozialleistungen umgehen, wie wir wieder einen europäischen und auch einen deutschen wettbewerbsfähigen Industriestandort schaffen und wie wir damit auch die Arbeitsplätze und den Wohlstand schützen können. Das sind natürlich ganz normale Fragen, nachdem man durch die Covid-Krise, durch die Ukraine-Krise, jetzt durch die Israel-Krise und natürlich auch durch Hyperinflation und starke Inflation durchgegangen ist. Das sind Fragen, die natürlich aus der Bevölkerung kommen und die einfach aus Sorge über die Zukunft dann natürlich einfach nach Signalen suchen, wie können in der Zukunft positive Signale gesetzt werden und wie kann man davon ausgehen, dass der Wohlstand erhalten bleibt und dass auch vor allen Dingen natürlich Sie als Erwerbstätige oder Familienoberhäupter in der Lage versetzt werden, auch ihre Familie in der Zukunft zu ernähren.
Also, ich sehe, die Antwort ist europäisch und sie geht nur gemeinschaftlich.
Ja, wie gesagt, es ist einfach und da müssen wir auch in Deutschland darauf achten, es ist einfach gegenseitig sich zu beschimpfen oder mit dem Finger aufeinander zu zeigen, aber das ist genau das, was die Bevölkerung noch stärker verunsichert. Ich denke, wir müssen trotz aller Unterschiede auch in den Parteien und der Politik darauf achten, dass wir diese Unsicherheit nicht noch verstärken, sondern durch auch gezielte Zusammenarbeit an wichtigen Themen der Bevölkerung die Signale zeigen, dass dort eine Änderung sichtbar ist und in den nächsten Jahren systematisch umgesetzt werden wird.
Ja, das ist beinahe schon ein starkes Schlusswort. Jetzt möchte ich aber noch zumindest auf einen Bereich zumindest kurz eingehen, den Sie wirklich auch gut kennen, der wirkliche Bereich der Sicherheit und Verteidigung, natürlich auch über Ihre jahrelange Tätigkeit bei Airbus Defence and Space. Und Sie haben ganz zu Beginn schon einmal das Stichwort der Zeitenwende von Bundeskanzler Scholz genannt. Wie bewerten Sie denn jetzt im sozusagen Fortschreiten die Entwicklung der Zeitenwende oder ist es eher schon die Zeitlupe oder kommen wir langsam aber sicher auch gedanklich an den Punkt, dass wir verstanden haben, worum es geht?
Also ich glaube, dass es wirklich eine Zeitenwende ist, weil wir, denke ich mal, alle nicht vorhergesehen haben, was da im Februar letzten Jahres passiert ist. Und das Entsetzen darüber war so groß, dass natürlich auch eine Art Paralyse stattgefunden hat und in vielen Stellen die Reaktionen nicht ganz so schnell ausgefallen sind, wie wir sie uns erhofft haben. Wenn ich im Bereich der Verteidigung sehe, wir reden über das 100 Milliarden Euro Sondervermögen. Wir reden immer noch wie schließen wir die Lücke zu den 2% und wie nachhaltig unterstützen wir dann die Verteidigungspolitik und die Verteidigungsindustrie? Da sehe ich noch deutlich Verbesserungsraum. Und ich bin jetzt nicht mehr so nah dran, aber wenn wir sicherstellen wollen, dass wir über die nächsten Jahrzehnte dort eine Basis haben, dass wir auch Produkte und Systeme, die konkurrenzfähig sind, schaffen können, müssen wir systematisch Grundsatzentscheidungen auch in Deutschland und Europa treffen, wie diese Systeme systematisch weiterentwickelt werden. Und da muss ich sagen, sind wir immer noch zu sehr mit Kurzfristthemen, die sehr, sehr viel Geld konsumieren, beschäftigt und nicht genügend mit den Grundsatzentscheidungen, welche Systeme wollen wir mittellangfristig weiterentwickeln und dann auch entsprechend mit den Budgetmitteln ausstatten, sodass wir dort auch wettbewerbsfähige Produkte generieren können, die nicht nur für Deutschland, sondern auch für den Weltmarkt geeignet sind. Und dann auch natürlich diese Firmen ausreichend stabil machen, um auch in Krisenzeiten nicht nur von den, sag ich mal, vier Heimatländern abhängig sein. Also insofern, da würde ich mir wünschen, dass dort deutlich strategische, weitreichendere Entscheidungen getroffen werden und nicht, sagen wir, die kurzfristigen Entscheidungen, die natürlich opportun sind und auch schnell umgesetzt sind, aber die letztendlich nicht nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Verteidigungsindustrie absichern.
Wir sehen, dass Konflikte auch natürlich maßgeblich sich im Cyberraum abspielen. Auch das ist eins der großen Themen. Sie haben sich immer auch wieder zu der Gefahr von Cyberattacken auch sehr früh schon geäußert, um darauf hinzuweisen. Wie bewerten Sie auch gerade hier sozusagen das Verschmelzen von öffentlichen Einrichtungen, privaten Unternehmen? In Demokratien wird auch staatliche Infrastruktur durch private Unternehmen geschützt und gesichert. Das heißt, es finden täglich sehr viele Angriffe auch auf große deutsche Konzerne, auch kleine Konzerne statt. Ist auch Wirtschaftsspionage aus Ihrer Sicht eins der Kernthemen? Oder ja, wie bewerten Sie jetzt auch diese Entwicklung im Cyberspace?
Also Wirtschaftsspionage ist natürlich ein Thema und das habe ich natürlich in meinen vorigen Firmen auch leider hautnah erleben dürfen. Das ist real. Es gibt auch Themen, die zum Teil wirklich jahrelang vorbereitet werden, um an bestimmte Informationen, die kritisch sind, zu kommen. Und wir unterschätzen oftmals, wie langwierig sowas vorausgeplant wird und systematisch durchgeplant wird, um an wichtige Informationen zu kommen. Also ich glaube, das kann man gar nicht ernst genug nehmen, das Thema Cyber. Ich glaube, da braucht man immer weniger Leute überzeugen, zum Glück. Aber wir sehen immer noch, dass viele Unternehmen deutlich zu wenig Geld in die Absicherung ihrer Systeme investieren. Wir sehen, dass oftmals die Strategie ist, solange nichts wirklich Schlimmes passiert, so minimal zu machen. Und erst wenn was Schlimmeres passiert ist, dann wirklich mit den großen Geschützen ranzugehen. Ich sehe es in den Systemen, mit denen ich arbeite in den letzten Jahren, dass trotz immer besserer Abwehrsysteme doch die Anzahl allein der Phishing-Versuche und der Betrugsversuche, die auch in der Firma letztendlich trotzdem durch die ganzen Firewalls durchkommen, durch die ganzen Zusatzsysteme, die installiert wurden, das ist brutal hoch. Und wir reden hier um wirklich eine exponentielle Steigerung, die immer intelligentere Attacken intern, extern, wo wir immer mehr auch in Schulungen investieren müssen, um die Mitarbeiter darauf vorzubereiten und damit umzugehen. Also insofern, das Thema ist brutal gestiegen und wird weiter steigen, weil natürlich mit den heutigen Systemen immer komplexere Angriffe möglich sind. Und das habe ich auch damals schon gesagt, um erfolgreich, sage ich mal, das Thema Cybersecurity-Verteidigung durchführen zu können, muss man auch das Cybersecurity-Offense-Thema verstehen. Und das ist natürlich insbesondere auf der Regierungsebene ein Thema, was sehr wichtig ist, dass man beide Mechanismen versteht, um in dem Wettrennen, das jedes Jahr stärker und größer wird, bestehen zu können.
Das bringt uns zum letzten Aspekt, den ich auf jeden Fall mit Ihnen noch einmal ansprechen wollte. Auch eine sehr einschneidende Technologie, künstliche Intelligenz und auch natürlich des Einsatzes künstlicher Intelligenz im Bereich der Sicherheitsverteidigung, auch der Cyberabwehr. Und Sie haben sich mehrfach für einen verantwortungsvollen Nutzen von AI, auch gerade in neuen Waffensystemen, ausgesprochen. Man sieht, wie schnell diese Debatte auch zum Beispiel so eine Dynamik bekommt anhand von ChatGPT oder Ähnlichem. Wo stehen wir da aus Ihrer Sicht heute? Und was sind da auch aus Ihrer Sicht im Umgang mit so einer neuen Technologie, wo man nicht abschätzen kann, wie sie sich entwickelt, wo auch nicht ganz verstanden wird oftmals, wie sie funktioniert? Was sind so Ihre wirklich Top-Empfehlungen, auf die man schauen sollte und müsste im Umgang damit?
Also wir haben damals, als ich noch bei Airbus Defence and Space war, ja bereits eine Kooperationsvereinbarung mit allen wichtigen Verteidigungsunternehmen geschlossen, wo wir uns auch zu den ethischen Grundsätzen zur Anwendung von künstlicher Intelligenz in Waffensystemen geäußert haben. Und wir haben damals alle gemeinsam beschlossen, dass wir immer the man in the loop präferieren werden. Das heißt, es wird alle wichtigen Entscheidungen, die insbesondere natürlich bei der Benutzung von Waffen, werden am Ende des Tages von einem Menschen getroffen und nicht von einer Maschine. Das war ein grundsätzlicher ethischer Ansatz, den wir damals auch gemeinsam mit externen Beratern herausgearbeitet haben. Wir haben auch eine Ethik-Kommission gegründet, die diese Themen berät und auch überwacht, um zu zeigen, dass die europäischen und die deutschen Unternehmen diese Thematik sehr, sehr ernst nehmen und hier diese Grundprinzipien nicht außer Acht lassen werden. Ich denke, das ist wichtig. Bedeutet es, dass alle Firmen und Regierungen dieser Welt diesen ethischen Grundsätzen folgen werden? Natürlich nicht. Mhm. Und wir müssen uns damit beschäftigen, was auf, sage ich mal, bei anderen Firmen passiert. Wir müssen es verstehen. Aber ich gehe davon aus, dass alle Unternehmen, die damals dieses Agreement mit unterschrieben haben, auch in der Zukunft dazu stehen werden.
Ja, spannend. Dann, lieber Herr Hoke, zum Abschluss, wenn Sie jetzt zu Weihnachten Ihren Wunschzettel schreiben und sich für 2024 wirklich drei Kernthemen wünschen können, sowohl für das Unternehmen, aber auch eben über die Themen, über die wir gesprochen haben, was sind da wirklich so die großen drei Top-Dinger, die Sie draufschreiben und wo Sie sagen, das erhoffe ich mir wirklich für das nächste Jahr?
Ja, einmal, Sie haben das Thema Wahlen in 2024 angesprochen. Einmal, dass diese Wahlen uns positiv überraschen werden, dass der Ausgang deutlich positiver ist, als wir es jetzt, sage ich mal, befürchten. Zweitens, sage ich mal, aus eigener Sicht für unser Unternehmen, dass wir in Deutschland, Europa verstehen, dass wir Wachstumsfirmen anders unterstützen müssen und dass wir Mechanismen und auch Fonds generieren müssen, die ein Kommerzialisieren von deutschen, europäischen Innovationen im Land bzw. in Europa ermöglichen. Wir sehen, dass wir sehr, sehr gut sind bei Erfindungen, bei Innovationen aus Deutschland und aus Europa heraus. Wir sind aber nicht sehr gut in der Kommerzialisierung. Und hier Zugang zu Risikokapital in einer anderen Form, als wir es bis heute geschafft haben, wäre wirklich ein Herzenswunsch für mich, nicht nur für uns als Volocopter, sondern für alle Firmen, die weltweit eine Rolle spielen könnten, weil ich einfach zu oft gesehen habe, dass wichtige Innovationen in Deutschland generiert oder mitgeneriert wurden, aber die Kommerzialisierung woanders stattfindet. Und da gehört die künstliche Intelligenz auch dazu, weil der Ursprung der neuronalen Netze, die Forschung war sehr stark auch in Deutschland basiert. Und wir sehen, dass die Kommerzialisierung natürlich deutlich schneller woanders stattfindet. Das wären zwei wichtige Themen. Drittens hoffe ich natürlich, dass wir so ein bisschen diesen negativen Aspekt, den wir in Deutschland gerade beobachten, zur Stimmungsbildung, dass wir den in 2024 überwinden, dass wir statt über Deindustrialisierung wieder über Industrialisierung in Deutschland reden, dass wir den Wirtschaftsstandort stärken, nicht nur durch eine vernünftige Energiepolitik, sondern auch durch wirtschaftlich wichtige Entscheidungen, wie man den Standort wettbewerbsfähig macht und das in Deutschland und im größeren Kontext Europa, sodass wir hier auch letztendlich den Wohlstand absichern können, den wir benötigen, um andere Themen, die wir uns gern leisten würden, dann auch zu unterstützen. Ich denke mal, die Grundvoraussetzung auch für die sicherheitspolitische Stabilität ist am Ende des Tages auch unser Wohlstand. Und wenn wir den nicht sichern können, dann werden wir mit ganz anderen Problemen zu kämpfen haben. Sie haben ja bereits angedeutet, dass die Automobilindustrie mit großen Herausforderungen zu kämpfen hat. Und deswegen glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass wir jetzt wichtige Entscheidungen für die Zukunft treffen. Welche Industrien spielen eine Rolle für den Wirtschaftsstandort Deutschland? Und wie können wir diese Industrien gezielt weiterentwickeln, unterstützen, fördern im internationalen Kontext? Im Best Case natürlich mit den entsprechenden Partnerschaften, aber letztendlich auch müssen wir dort auch mal einen starken Fokus auf Europa haben, um diese Themen auch absichern zu können.
Ich glaube, da steckt sehr viel drin, wo wir auch anpacken können, alle zusammen im nächsten Jahr und wo auch ein klarer Auftrag nicht nur an die Politik, sondern auch an die Unternehmen und Unternehmerinnen in diesem Land drin ist. Deswegen vielen herzlichen Dank dafür. Vielen herzlichen Dank auch für die Vielzahl der Themen, durch die wir gesprungen sind. Ich glaube, das war sehr spannend. Es ist auch für mich, muss ich sagen, ein toller Jahresabschluss in diesem Podcast mit Ihnen einmal darüber sprechen zu können. Und bedanke mich sehr, der Koke, CEO von Volocopter, für die Zeit und für diese Folge. Super, danke Ihnen.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und einen schönen Jahresausklang und vor allen Dingen ein erfolgreiches 2024.
Das wünsche ich Ihnen auch und das wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und dann hören wir uns wieder zu Beginn des neuen Jahres. Vielen Dank.